Jawohl, wir haben ja schon an Ostern den Taufgottesdienst gefeiert. Erinnert ihr euch? Ja, und jetzt wieder an Pfingsten. Ich finde es einfach so, so großartig. Und mein Ziel heute Morgen für die Predigt ist, ich möchte euch gerne ein bisschen den Zusammenhang zeigen, den auch das Pfingstfest mit der Taufe hat. Der jetzt auf den allerersten Blick vielleicht gar nicht so uns bewusst ist, aber es gibt da einen Zusammenhang und den möchte ich euch gerne aufzeigen. Seid ihr bereit? Sehr gut, let's go. Wir starten heute mit Matthäus 28. Denkst du, okay, Matthäus 28, was hat das mit Pfingsten zu tun? Wir kommen drauf. Der Missionsbefehl in Matthäus 28 ist ja ein sehr bekannter Bibelabschnitt, den wahrscheinlich die meisten unter uns kennen. Ein Abschnitt, der bis heute eine sehr, sehr große Relevanz hat. Aber was bei diesem Missionsbefehl manchmal ein bisschen untergeht, ist, dass der Missionsbefehl auch ein Taufbefehl ist. Ja, wir haben so oft den Fokus auf der Mission und das ist gut und wichtig, weil ohne Mission, ohne Veränderung des Lebens der Menschen gäbe es auch keine Taufe, aber der Taufbefehl ist explizit mit im Missionsbefehl enthalten. Jetzt ist es so, wenn wir ans Ende der Evangelien schauen, also nachdem Jesus gestorben ist, nachdem er auferstanden ist, dann ist es ein bisschen tricky, ein bisschen herausfordernd, den chronologischen Ablauf gut hinzubekommen. Und wenn wir in Matthäus 28 schauen, den Missionsbefehl, dann hat dort Jesus seine Jünger zu einem Treffen auf einem Berg in Galiläa geschickt. Also wenn ihr schon öfter eine Predigt gehört habt oder mal in Israel wart, dann wisst ihr, Jerusalem und Galiläa liegen nicht nebeneinander. Okay? Also sie sind quasi auf die Anordnung Jesu von Jerusalem weg und dorthin auf diesen Berg. Und die Worte von Jesus in Matthäus 28, falls du das mal in einer Predigt gehört haben solltest, das waren die letzten Worte Jesu. Nein. Es waren nicht die letzten Worte Jesu, weil sie waren für diese Worte des Missionsbefehls auf einem Berg in Galiläa und sie sind danach wieder zurückgelaufen nach Jerusalem. Also letzten Endes waren es zumindest die letzten Worte im Matthäusevangelium. Darauf können wir uns einigen. Aber sie müssen mindestens ein paar Tage vor der Himmelfahrt stattgefunden haben. Aber schauen wir uns mal an, was Jesus hier genau gesagt hat. Wir lesen heute viel Bibel. Bibel ist immer gut. Er sagte, da steht geschrieben, die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für sie, für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Here it comes. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also Jesus gibt seinen Jüngern hier in diesem Missionsbefehl und in diesem Taufbefehl eine ganz klare Anweisung, was sie tun sollen. Sie sollen hingehen, sie sollen Jünger machen, sie sollen taufen und sie sollen lehren. Vier Dinge, die hier in diesem Abschnitt stehen. Und all das sollen sie tun, nicht in ihrer eigenen Kraft, nicht in ihren eigenen Fähigkeiten, sondern auf der Grundlage dessen, dass Jesus selbst bis zum Ende der Welt bei ihnen ist. Okay, was für ein tolles Erlebnis, oder? Was machen die Jünger dann? Nichts mehr? Sie gehen wieder nach Jerusalem, weil Jesus ist vom Ölberg aus in den Himmel aufgefahren. Also irgendwie müssen sie mal in Galiläa gewesen sein und sind dann wieder nach Jerusalem gelaufen. In Jerusalem haben sie wieder ein Treffen mit dem auferstandenen Jesus. Und dieses Mal geht es wirklich um seine letzten Worte, bevor er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben wird. Hey, da wäre ich so gern dabei gewesen. Stellt euch diese Szene vor, oder? Und wir lesen jetzt zwei Berichte. Zwei Berichte, alle beide von Lukas. Den ersten Bericht aus seinem Evangelium und den zweiten Bericht aus der Apostelgeschichte. Und weil beide Berichte vom gleichen Autor das gleiche Ereignis beschreiben, dann leuchtet uns auch ein, sie sind so zu verstehen, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Okay? Es sind zwei Berichte vom gleichen Autor über das gleiche Ereignis. Sie ergänzen sich gegenseitig. Wir starten mit Lukas 24. Hier lesen wir: Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Betanien. Das ist alles im Umfeld von Jerusalem, okay? Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt, und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Und von hier springen wir gleich rüber in den zweiten Teil von der Chronik des Lukas. Der erste Teil war sein Evangelium und der zweite Teil ist die Apostelgeschichte, auch von Lukas geschrieben. Und hier lesen wir, was er noch zu ergänzen hat. Da schreibt er in Kapitel 1 ab Vers 1, im ersten Teil meines Berichts. Was war der erste Teil seines Berichts? Das Lukas-Evangelium. Okay? Im Lukas-Evangelium, im ersten Teil meines Berichts, verehrter Theophilus, er hätte auch einfach Thilo sagen können, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Den letzten Teil haben wir gerade gelesen. Bevor das geschah, bevor er in den Himmel aufgenommen wurde, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Jesus hat denen ganz klipp und klar gesagt, was sie tun sollen. Und meine These, die ich euch heute versuche zu zeigen, ist, dass Matthäus 28 dazugehört. Okay, Matthäus 28, was wir vorhin gelesen haben, war ein Teil dieser Anweisung, die Jesus ihnen vorher gegeben hat. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. 40 Tage sind die 40 Tage von Ostern bis Himmelfahrt. In dieser Zeitspanne ist Jesus seinen Jüngern immer wieder erschienen und er hat mit ihnen gesprochen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Manches davon ist aufgeschrieben, manches davon nicht. Jetzt geht er ins Detail. Einmal während dieser 40 Tage war Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Also Jesus sagt ihnen: Bleibt in Jerusalem, wartet, der Heilige Geist wird kommen, schon in wenigen Tagen. Also wenn Gott von wenigen Tagen spricht, wenn Jesus von wenigen Tagen spricht, dann muss man immer ein bisschen genau hinschauen, was meint er damit, okay? Aber das hat er schon gesagt. Und ein anderes Mal, vielleicht 5 Tage später, vielleicht 10 Tage später, wir wissen es nicht, wie viel später, ein anderes Mal kommen seine Jünger zu ihm und sagen: Okay, ist es jetzt wieder Zeit, dass du das Reich Israel wiederherstellst? Was meinen sie damit? Es gibt immer noch ein paar Zeloten unter den Jüngern. Die denken immer noch, jetzt ist Jesus auferstanden, jetzt machen wir Rambazamba, jetzt schmeißen wir die Römer raus, jetzt wird wieder Israel wie zur Zeit unseres Königs Davids. Das haben sie im Kopf. Sie denken immer noch, Jesus war ein politischer Befreier. Sie haben es immer noch nicht ganz verstanden. Und jetzt kommt die Antwort von Jesus, die viele von uns gut kennen. Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Ihr Lieben, wenn er am Anfang sagt, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, dann meint er damit nicht, falls der Heilige Geist doch noch kommt. Das meint er nicht. Wenn es dann eingetreten ist, zu dem Zeitpunkt, wo es soweit ist, dann bekommt ihr die ganze Power, die ihr braucht. Er wird euch befähigen. Und was haben wir hier? Hier haben wir auch bis ans Ende der Welt. Woran erinnert uns das? Matthäus 28, oder? Die anderen letzten Worte im Matthäusevangelium. Also hier diese Wiederholung. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten. Also ihr könnt euch das in etwa so vorstellen. Okay, so würde ich schauen. 100 pro. Mir würde die Kinnlade runterfallen. Und ich würde einfach so. Was ist hier passiert? Jesus, er ist wie im himmlischen Fahrstuhl in der Wolke vor ihren Augen aufgefahren. Also sie schauten noch wie gebannt, Klammer auf, mit offenem Mund, Klammer zu, zum Himmel hinauf, dorthin, wo Jesus verschwunden war. Da standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ja, wow, zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern. Wir wissen, was das für Männer waren, oder? Das waren Engel. Und die reden zu ihnen. Die sagen, ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt, mit offenem Mund, zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, er wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. Ihr Lieben, das sind die biblischen Texte. Und wir kennen wahrscheinlich jeden einzelnen von ihnen. Aber heute geht es mir um den Zusammenhang dieser Texte. Und ich finde das so spannend, weil wir hier einfach sehen, wie sie sich zu einem ganzen Bild zusammenfügen. In Galiläa, beim Matthäus-Evangelium, seinen letzten Worten, da hatten wir den Missions- und den Taufbefehl. Und dann in der Apostelgeschichte diese Aufforderung, auf die Kraft des Heiligen Geistes zu warten, die schon in wenigen Tagen kommen würde. Und direkt nachdem sie diese Aufforderung gehört haben zu warten, kam die Himmelfahrt. Und was machen die Jünger? Die Engel, sie sagen noch, jetzt schau doch nicht so blöd. Ja, das ist doch ganz normal, er kommt wieder, keine Angst. Aber was machen sie dann? Sie machen genau das, was Jesus ihnen gesagt hat. Endlich, oder? War ja nicht immer so. Wie ist es denn bei dir? Wie ist es bei mir? Machen wir das, was Jesus uns sagt? Sie haben tatsächlich gewartet. Sie haben sich zurückgezogen. Sie treffen sich wahrscheinlich jeden Tag zum gemeinsamen Gebet, vielleicht zum Lobpreis, um zu warten. Meine Güte, kannst du das noch buchstabieren? Warten? Das wissen wir doch gar nicht mehr, was das ist, oder? Wir denken, wir kommen anderthalb Stunden in den Gottesdienst und dann bam, holen wir uns den Segen ab und dann gehen wir wieder nach Hause und wir wirbeln und wir wirbeln und wir wirbeln. Erinnert euch an letzten Sonntag, mit Gott sein. Bei ihm in der Stille, bei ihm warten, bei ihm ankommen. Ich glaube, wir haben es manchmal verlernt zu warten. Dass wir zusammenkommen, voller Erwartung auf Gottes Eingreifen. Dass wir beten, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm Lieder singen und ihn preisen. Und dass wir warten. Total sexy, oder? Einfach nur warten. Einfach nur warten, was hast du vor, großer Gott? Und Jesus hatte ihnen gesagt in Vers 5, in wenigen Tagen würden sie mit dem Heiligen Geist getauft. Ich habe es vorhin schon gesagt, in wenigen Tagen. Was heißt das, Jesus? 2 Tage? Oder vielleicht 3 Tage? 4 oder 5? Ich weiß es nicht. Aber eins kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nach einer Woche die langsam nervös wurden. Oder nicht? Eine Woche, du hast gesagt wenige Tage. Jetzt hängen wir schon eine Woche hier rum und wir warten auf den Heiligen Geist. Und er ist immer noch nicht gekommen. Es dauerte schließlich 10 Tage, bis der Heilige Geist kommt. Natürlich im Vergleich zur ganzen Kirchengeschichte sagt man im Rückblick 10 Tage. Das waren wirklich einige Tage. Ist doch kein Thema, 10 Tage kann man warten. Ja, wenn man weiß, dass es in 10 Tagen rum ist. Dann kann man 10 Tage warten. Aber wenn du am Tag 4, 5, 6, 7, 8, 9 bist, denkst du, Mann, kommt es noch irgendwann? Ich weiß nicht, wer schon mal im Krankenhaus war und auf irgendeine Diagnose gewartet hat. Herr, ich sag, wo sind die? Was dauert das so lang? Was ist da im Labor los? Das Warten ist nicht so leicht. Sie haben die Zeit noch damit überbrückt, einen neuen Apostel zu wählen. Ja, der Verräter Judas war ja nicht mehr da. Haben sie noch Matthias dazugeholt. Und dann kam es. Das Pfingstfest. Dieses Fest, an dem der Heilige Geist gekommen ist. Auch im jüdischen Kalender ist das Pfingstfest ein besonderes Fest. Und zu diesem Festtag kamen Juden aus aller Herren Länder nach Jerusalem. Und sie sind dorthin gepilgert. Und so wie Gott es schon an Ostern entsprechend getimt hat, auch da hat er das jüdische Passafest zusammen mit dem Kreuzestod von Jesus gelegt, so hatte er auch einen Plan für das Kommen des Heiligen Geistes. Er hat den Heiligen Geist am jüdischen Pfingstfest gesandt. Und als es dann nach diesen Tagen soweit war, da gab es für die Jünger keinen Zweifel mehr. Wir lesen Apostelgeschichte 2. Schließlich, nach wenigen Tagen, kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt, die Jünger. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist ihnen eingab. Nach wenigen Tagen. Endlich war es soweit. Und jetzt, ihr Lieben, passiert etwas Großartiges. Wir haben ja diese ganzen unterschiedlichen Verse und Bibelabschnitte gelesen, weil sie alle miteinander zusammenhängen. Und in allem, was die Jünger taten, waren sie gehorsam. Zuerst waren sie gehorsam und haben gewartet. Ich glaube, das ist ihnen damals auch schwer gefallen. Aber sie haben gewartet und schließlich, als ihr Warten belohnt wurde, da waren sie wieder gehorsam. Wisst ihr, ich kann mir vorstellen, als der Heilige Geist kam und wir lesen hier so von Brausen und Erfüllen. Ey, da war eine richtig gute Stimmung, glaubt ihr auch? Die hatten wahrscheinlich den Gottesdienst ihres Lebens. Die hatten die beste Zeit ever. Die haben einfach Spaß gehabt miteinander. Der Heilige Geist war da und sie sagten, das ist so schön, ich will hier nicht weg. Lass uns das genießen miteinander. Jetzt haben wir so lange gewartet, das haben wir uns verdient. Aber anstatt das Kommen des Heiligen Geistes miteinander zu feiern und darin zu soaken, haben sie sich erinnert, wozu sie den Heiligen Geist überhaupt bekommen haben. Wisst ihr noch wozu? Genau, um seine Zeugen zu sein. Das hat Jesus gesagt. Sie sollen warten, bis er kommt. Er wird ihnen die Kraft geben, um seine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde. Sie wussten, dass sie dazu den Heiligen Geist bekommen haben, um seine Zeugen zu sein. Und dann, ihr Lieben, kommt die Stunde meines Lieblingsjüngers, dieser crazy Petrus. Er macht genau das, was Jesus ihnen gesagt hat. Ihr sollt meine Zeugen sein. Wo ist man am besten Zeuge? Hier drin? In den heiligen Hallen? Im Obergemach, wo der Heilige Geist ist, wo so eine gute Atmosphäre ist, wo kein Böser von der Welt unsere Atmosphäre irgendwie verdunkelt oder irgendwie was Schlechtes da reinbringt. Nein, Petrus gibt Gas, er hält eine Pfingstpredigt, die es in sich hat. Keine Predigt innerhalb der Gemeinde, eine Predigt auf der Straße. Eine Predigt als Zeugnis. Und zuerst erklärt er den jüdischen Zuhörern, was hier gerade passiert ist. Nein, Freunde, wir sind nicht betrunken. Wir wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, so wie es der Prophet Joel angekündigt hat. Freunde, das macht Sinn, wenn er das sagt zu Juden, weil die wissen, wer Joel ist. Okay? Wenn du dich auf die Straße stellst und was erzählst vom Propheten Joel, dann gucken die Leute dich an, fragen, wer ist es? Das macht keinen Sinn. Aber bei Petrus, dort hat es Sinn gemacht. Weil es waren Juden und denen hat er erklärt, dass es um die Erfüllung einer Prophetie ging. Aber dann bleibt er nicht nur dabei, dass sie sich rechtfertigen wollen, er kommt direkt zu sprechen auf Jesus Christus, den Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Jetzt kommt mal ein ganz kurzer Exkurs, ganz kurz. Du kannst kein Zeugnis von Jesus sein, ohne den Namen von Jesus zu benutzen. Okay? Wenn du ein Zeuge von Jesus sein willst, dann kannst du nicht erzählen über deine Gefühle, über deine Emotionen, über deine Veränderung, über deine Ziele, über deine Pläne, über dich, 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 dich. Du sollst kein Zeuge von dir sein. Das bist du schon. Du bist schon da. Du sollst ein Zeuge von Jesus sein. Wenn du ein Zeuge von Jesus sein willst, über wen redest du dann? Über deinen Jesus. Natürlich kannst du erzählen, wie er dich verändert hat, aber es geht um ihn und es geht nicht um dich, okay? Reden wir wieder mehr über Jesus. Und Petrus, er erzählt ihnen von Jesus, von seiner Rolle und von seinem Wirken und dann landet er in seiner Predigt in einem Satz. Totales No-Go eigentlich. Es steht also unzweifelnd fest, das ist seine Predigt an die Juden, und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Alter Falter, oder? Petrus, was für eine Bibelschule warst du denn? Was für ein Homiletikus war das denn? Das geht doch nicht! Du kannst doch die Leute nicht so an den Pranger stellen. Die laufen doch gleich alle davon. Die warten seit Hunderten von Jahren auf ihren Messias und du sagst, den haben sie ans Kreuz geschlagen. Du bist doch verrückt. Das kann doch nie gut gehen. Von wegen. Diese krasse Konfrontation von Petrus führt zu folgender Reaktion. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was, fragen sie entsetzt, sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Boah, oder? Wer ist hier am Werk? Wer ist hier am Werk? Amen. Sie waren im Innersten getroffen. Glaubt ihr, das waren Petrus seine Worte, das war seine Rhetorik, das war dieser super Plan, ich konfrontiere sie einfach mal? Es war der Heilige Geist, der hat sie in ihrem Innersten getroffen. Weißt du, ich will uns das so klar sagen, was ist die Aufgabe des Zeugen? Zeuge sein! Was ist deine und meine Aufgabe? Okay, wir haben zwei, drei Zeugen. Was ist deine und meine Aufgabe? Halleluja, wir sollen Zeuge sein. Und was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Menschen zu überführen. Du kannst niemanden überführen. Ich kann niemanden überführen. Aber du und ich, wir können Zeuge sein und der Heilige Geist, er kann sie im Innersten treffen, sogar wenn wir so einen Mist erzählen wie Petrus. Entschuldigung, es war kein Mist. das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn wir so unkluge Sachen sagen wie Petrus, sagen wir es mal so, sogar dann kann der Heilige Geist sie in ihrem Innersten treffen. Und dann fragen die Leute, was sollen wir tun? Das ist die beste Frage überhaupt, oder? Wenn die Leute zu dir kommen und sagen, was soll ich tun? Weißt du, was du sagst? Wenn sie zu dir kommen und dich fragen? Weißt du, was du antwortest? Komm mal zu uns in den Gottesdienst. Du solltest einen Termin machen mit unserem Pastor. Vielleicht zum Jannis. Der Jannis ist auch gut. Der kann dir das auch erklären. Vergiss es, Freunde. Du sollst es ihnen erklären. Jeder von uns soll befähigt sein, den Leuten eine Antwort auf diese Frage zu geben. Was soll ich jetzt tun? Weißt du, in die Gemeinde kommen, einen Termin mit dem Pastor, den Zehnten geben, irgendwo Mitarbeiter werden, das sind alles gute Sachen. Aber im Kern geht es um was anderes. Sie geben keine Antwort auf die Frage, was sollen wir tun? Schauen wir uns, welche Antwort Petrus gibt, oder? Das ist doch bestimmt eine gute Orientierung. Here it comes. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und er wird seine Gabe, den Heiligen Geist, empfangen. Hey, das ist die Antwort. Das kannst du auswendig lernen. Wenn dich jemand fragt vor der Verzweiflung, was soll ich tun? Sagst du, kehr um. Tu Buße. Ach, Buße. Was muss ich da machen? Mein sündiges Fleisch schlagen? Nein, du musst innerlich umkehren von deinen falschen Wegen. Wir haben vorhin gelesen von dem, dass es sie ins Herz getroffen hat. Der Heilige Geist wirkt, er schenkt Sündenerkenntnis. Der zweite Schritt ist, du bereust deine falschen Taten. Echte, aufrichtige Reue. Nicht so, naja, sorry Gott, tut mir leid. Ich mach's das nächste Mal besser, ich verspreche es. Ja, die Versprechen kennt er schon. Dann tu Buße, kehre wirklich um, lass ab von deinen falschen Wegen. Und dann im zweiten Schritt, und da haben wir die Verbindung zu Matthäus 28, zum Taufbefehl. Tut Buße und lasst euch taufen. Ich habe euch heute versucht zu zeigen, wie die Jünger einfach das gemacht haben, was Jesus ihnen gesagt hat. Ganz einfach, simples Rezept. Erst warten, dann Zeuge sein und dann taufen. Alles drei waren ganz konkrete Anweisungen, die Jesus ihnen noch mitgegeben hat. Er sagt, tut Buße, bereut eure Sünden, nehmt das stellvertretende Opfer von Jesus zur Vergebung eurer Sünden an und dann lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi. Lasst euch nicht taufen, einfach weil es euch so ein schönes Gefühl gibt, sondern lasst euch taufen auf seinen Namen, weil ihr euch mit ihm identifiziert habt. Weil er in eurem Herzen was verändert hat. Und weil ihr wollt, dass alle Welt es sieht und dass alle Welt es weiß, was er in euch und mit euch getan hat. Wir sehen, dass die Jünger in dieser Phase ihre Nachfolge wirklich total gehorsam waren. Und alles, was Jesus ihnen in seinen letzten Treffen noch mitgegeben hat, absolut treu umgesetzt haben. Es fing an mit dem Warten auf den Heiligen Geist. Es ging weiter damit, dass sie ihn bezeugt haben, als der Heilige Geist dann gekommen war. Und es findet seinen Höhepunkt in dem Ruf zur Umkehr und zur Taufe, nachdem ihr Zeugnis von Erfolg gekrönt war. Wünschen wir uns das nicht auch? Noch viel mehr? Dass wir diese Kraft erleben, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und wir wollen heute auch beten, dass heute neu Menschen vielleicht zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal mit dieser Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden. Dass ihr von hier rausgeht und dass ihr nicht mehr denkt, oh Mann, wie sage ich es bloß meinem Nachbarn? Sondern dass ihr einfach heute Nachmittag zum Nachbarn gehen könnt und sagt, boah, was für einen schönen Tag hat Jesus heute gemacht, oder? Wir müssen über Jesus reden, wenn wir Zeuge sein wollen. Und es ist gar nicht so schwer. Ehrlich gesagt, es ist nicht die Sandra, die das mitgebracht hat, das schöne Wetter. Oh, sorry, Sandra. Sondern Gott hat es uns geschenkt. Ja, und da haben wir den allerersten ganz simplen, niederschwelligen Anknüpfungspunkt. Am gleichen Tag ließen sich 3000 Menschen taufen und wurden der Gemeinde hinzugetan. Was für ein Fest der Freude. Wir haben noch ein bisschen Wachstumspotenzial, um dahin zu kommen. Aber wir fangen heute mal mit einem an, oder? Weil irgendwo muss man ja anfangen. Und wenn wir mit einem anfangen, dann lassen sich vielleicht andere davon anstecken und motivieren.